Deutschlandfunk Nova.
Es gibt Orte, die tun einem einfach gut, weil man einfach mal auf Pause drücken kann und alles um sich herum vergisst. Und es gibt aber auch Orte, die tun gut, weil sie genau das Gegenteil sind. Orte, die herausfordernd, anstrengend, krass sind. Beides können Wohlfühlorte sein und der Ort, an dem Regami Tilainathan gerade ist, der gehört auf jeden Fall zur zweiten genannten Kategorie. Regami ist katholischer Pfarrer und gerade in Indien unterwegs und er hat mir von seinem, ich gebe zu, wirklich herausfordernden Wohlfühlort erzählt. Ich habe ihn erstmal gefragt, er ist gerade in Kalkutta in Indien, was er da genau macht.
Also ich gehöre ja eine Priesterbewegung an, die Corpus Christi Priester. Wir sind gegründet worden von der berühmten Nobelpreisträgerin und Ordensschwester Mutter Teresa von Kalkutta, die ja in den Slums von Indien, vor allem in Kalkutta beginnend, sich um die gekümmert hat, die ausgestoßen sind. Und aus dieser anfänglichen Bewegung ist eine große Gemeinschaft entstanden, wo über 5200 Schwestern weltweit tätig sind, gerade auch in Ländern, in denen wir sowohl als NGO als aber auch als katholische Kirche nicht tätig sein können. Also Jemen, Sudan, Irak, also da, wo es schon wirklich auch grenzwertig ist. Die Schwestern waren die einzigen, die noch in Gaza ausharren, also sie hätten ausreisen können. Aber das ist immer ihre Entscheidung zu sagen, wir bleiben da, wo die Menschen uns brauchen und versuchen, sie zu unterstützen, so gut es geht. Vor allem betreiben wir verschiedene Häuser, also Häuser für Sterbende, die niemanden mehr haben, Heime für geistig und körperlich Beeinträchtigte, weil in vielen Ländern da gar keine Versorgung für diese Menschen vorhanden ist und weil diese Menschen sogar als Last gesehen werden. Und genau das ist eben auch der Auftrag der Schwestern. Und Kalkutta befindet sich eben sozusagen dieses Mutterhaus, also Gründungskloster. Hier sind auch die meisten Projekte in den ersten Jahren der Gemeinschaft entstanden. Also Kaligat ist so ein Name, was man vielleicht irgendwie kennt. Das ist ein Heim für sterbende Menschen, die auf den Straßen Kalkuttas aufgesammelt werden, damit sie nicht auf der Straße einsam sterben. Und gerade um die kümmern wir uns. Und da ist es eigentlich vollkommen egal, welche Religion diese Menschen angehören. Die wenigsten sind Christen. Eigentlich so teilweise gibt es in Einrichtungen gar keine Christen.
Ja.
Aber das macht uns nichts aus. Es geht um Dienst an die Ärmsten der Armen.
Und jetzt bist du in den sozialen Einrichtungen unterwegs in Kalkutta. Wie muss man sich so einen normalen Tag von dir dann vorstellen? Wann stehst du auf? Was geht dann? Was passiert dann als erstes?
Wir beginnen den Tag morgens um 6 Uhr mit dem Gottesdienst. Also es geht schon früh los.
Sehr früh.
Sehr früh, genau. Und dann gibt es ein Frühstück und dann werden die Freiwilligen in verschiedene Einrichtungen, also alle Freiwilligen, die da sind, werden dann losgeschickt und können dann in verschiedenen Einrichtungen ihren Dienst den ganzen Tag über, meistens aber bis zum Mittagessen tun. Und abends gibt es nochmal die Möglichkeit zurückzukommen, auch nochmal miteinander auszutauschen, aber auch Ruhe zu finden, im Gebet zu sein, wenn es irgendwie Menschen mit einem religiösen Hintergrund sind. Aber das ist dann eben immer unterschiedlich.
Und wenn du dann vor Ort bist, du bist jetzt ja dann auch für einige Tage eben dort und hilfst du dann auch richtig selber mit oder bist du eher für die Orga zuständig oder was machst du konkret an so einem Tag?
Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich hier hingekommen, weil ich mithelfen wollte, weil ich es schon vor 20 Jahren als Student getan habe und so auch in der Gemeinschaft eingetreten bin.
Ja.
Und ich merke einfach, dass in den letzten Jahren sich mein Auftrag irgendwie verändert hat. Ich bin hauptsächlich jetzt Ansprechpartner für die Ordensschwestern, die ihren Dienst tun, sorge mich um ihr Wohl, aber auch um die Freiwilligen. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen immer wieder versucht, selbst in Einsatz zu sein, aber meistens schaffe ich es nicht bis zur Tür und dann gibt es irgendjemanden, der noch sprechen will oder irgendeine der Ordensschwestern hat einfach Gesprächsbedarf. Das ist auch verständlich, also es ist schon eine belastende Aufgabe und da merke ich einfach, dass meine Erwartungen, was ich eigentlich tun wollte, hier sich nicht so erfüllen, aber das ist trotzdem ein Wohlfühlort, weil das ist ja unser Thema, alle Wohlfühlorte haben für mich mit gewissen Elementen zu tun. Das ist ein bisschen vielleicht entnommen aus dieser japanischen Lebenskunst Ikigai. Vielleicht hast du es schon mal gehört.
Ja, habe ich schon mal gehört, ja.
Genau. Und da geht es ja tatsächlich um verschiedene Dimensionen, die zusammenkommen und dass dann eine Bedeutung fürs Leben entsteht, also ein Grund, um morgens aufzustehen und den Tag anzupacken. diese Dimensionen sind ja einerseits meine Leidenschaft, also das, was ich gerne machen will, also wofür ich brenne. Das zweite ist meine Talente, also was kann ich gut, was kann ich eben auch geben. Und das dritte ist, was die Welt braucht, was die Menschen brauchen. Und dann gibt es noch die vierte Dimension, wovon ich leben kann. Das hat was mit Berufsentscheidungen zu tun. Aber ich konzentriere mich mal auf diese drei Ebenen. Und daher bin ich auch vollkommen in Frieden mit mir, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie in den Einsätzen bin, in denen ich das gerade sein will. Gerade jetzt hier an diesem Ort, der mir so vertraut ist. Aber das ist vielleicht gerade, was die Welt oder was meine Welt gerade braucht. Jemand, der sich um die Helfer kümmert. Mhm. Und daher ist es dennoch trotz aller, sage ich mal, nicht eingetroffenen Erwartungen ein absoluter Wohlfühlort, weil ich einfach da in Frieden bin. Ja.
Und wenn du jetzt als Helfer unterwegs wärst oder auch dann eben in den einzelnen Einrichtungen, welche Arbeiten fallen da an? Was macht ihr da jeden Tag?
Genau, das sind verschiedene Aufgaben. Also ich war tatsächlich einen Tag im Einsatz. Da war ich mit einigen Freiwilligen, mit der Orange-Schwestern am Bahnhof. Und dort liegen am Bahnhof eben ganz viele Menschen auf dem Bürgersteig und einige eben auch in desolaten Zustand, teilweise eben in den letzten Tagen. Und wir verteilen dort Essen. Mhm. Und bei denen, wo wir feststellen, dass sie jetzt einen kritischen Punkt erreicht haben, wo es dem Ende zugeht, dann packen wir sie sozusagen ins Auto. Wir haben so einen Krankenwagen und fahren sie in Einrichtungen, wo wir dann sie dann pflegen und uns um sie kümmern.
Das heißt, da begleitet ihr oder gebt ihr den Menschen dann eben einen Ort, wo sie dann wirklich auch würdevoller als natürlich auf der Straße sterben können.
Genau, jeder Mensch hat es verdient, in Würde zu sterben. Und keiner hat es verdient, alleine zu sterben. Und das ist eben diese Grundüberzeugung, die dazu führt, dass wir gerade uns um die Sterbenden kümmern.
Hm. Ja. Das ist ja unglaublich herausfordernd, so, ne? Also du sagst, es ist trotzdem auch irgendwie ein Wohlfühlort für dich, hast es ja auch schon beschrieben, aber dieses auf der einen Seite natürlich auch unglaubliche Leid, was man sieht, das ist ja trotzdem einfach auch ein krasser Kontrast, ne?
Ja, absolut. Also es gibt natürlich Tage, an denen ich länger brauche, um das zu verarbeiten, was ich heute erlebt habe. Und eine Herausforderung ist natürlich in solchen Einrichtungen und in solchen Projekten die Ohnmacht, die man spürt. Also die Ohnmacht, nicht die Welt verändern zu können. Also zumindest nicht in dem großen Stil, in dem großen Maße, wie man es sich erhofft. Ich versuche daran zu denken, dass das, was ich tue, wie es die Mutter Teresa mal schon mal gesagt hat, nur ein Tropfen im Ozean ist. Aber dieser Tropfen würde fehlen. Und daher lohnt es sich, für diesen einen Tropfen sozusagen mein Leben einzusetzen. Aber natürlich gibt es eine große Erfahrung der Frustration und die Ohnmachtserfahrung führt auch dann zu Trauer und auch manchmal zu Wut.
Hm. Kalkutta ist ja die siebtgrößte Stadt Indiens, ist riesig, unglaublich viele Menschen. Wenn dich ein Kumpel fragt, wenn du irgendwie wieder zu Hause bist, wie ist Kalkutta so? Was sagst du dann?
Es ist unglaublich laut. Die Straßen sind laut. Also hier ist es ja üblich zu hupen. Oft ohne Notwendigkeit, ist mein Eindruck, einfach nur zu zeigen, ich bin da. Mhm. Und das ist schon, was zermürbend ist. Wir haben gerade teilweise 70-80% Luftfeuchtigkeit, was natürlich auch den Körper zusetzt.
Ja.
Und vor allem, das ist natürlich auch etwas, was man irgendwie ja annehmen muss. Vor meiner Unterkunft leben Menschen auf der Straße. Also ich verlasse meine Unterkunft und da leben Familien, also auf dem Bürgersteig. Und ich laufe jeden Tag an diese Menschen vorbei. Kinder, alte Leute. Und das ist schon etwas, was erst einmal auch einen menschlich herausfordert. Ja.
Was sind schöne Orte in Kalkutta für dich, wo du dann auch hingehst, um mal zur Ruhe zu kommen?
Das gibt es hier nicht. Es gibt keinen Ort, um Ruhe zu kommen. Man kann nur die, das ist ja vielleicht auch die große Herausforderung für so einen Wohlfühlort hier.
Ja.
Man kann nur die Ruhe in sich selber finden. Außen gibt es keine Ruhe. Das gibt es nicht. Es gibt schon vielleicht, also das darf man auch nicht vielleicht außer Acht lassen. Es gibt natürlich auch Straßen und Straßenzüge, die total westliche, sage ich mal, Lebensgewohnheiten widerspiegeln. Also zu einem Projekt muss ich immer an Starbucks vorbei. Ich glaube schon, dass da Also wenn ich so reinschaue, ich glaube schon, dass es ein ruhigerer Ort wahrscheinlich ist. Ich war noch nicht selber da. Oder auch KFC und all diese westlichen, sage ich mal, Ketten sind da. Und auch ist es Realität, dass es nicht nur allen Menschen verwehrt ist, einen solchen Leben teilzuhaben. Hier ist einfach nur auffällig, dass die Kontraste krasser in Erscheinung treten.
Ja. Und hast du, wenn du sagst, du kannst nur in dir selber Ruhe finden, wie machst du das dann?
Für mich ist schon Gebet eine entscheidende Dimension, aber nicht Gebet im Sinne von, ich sage ganz viele Gebete auf, sondern ich bin dann in der Kapelle und setze mich hin und versuche, all das, was ich erlebt habe, all das, was mir heute anvertraut worden ist, meine Grenzen und auch meine Ohnmacht Gott anzuvertrauen. Und zu sagen, ich kann nicht die Welt retten und das ist auch nicht mein Auftrag, die Welt zu retten, aber ich möchte einen Teil, meinen Teil dazu beitragen, dass diese Welt, deine Welt ein besserer Ort wird. Und das ist in Anführungsstrichen mein Erfolg heute und das ist mein Versagen und hilft mir, dass ich mich weder auf den Erfolgen ausruhe, noch an den Versagen scheitere.
Und diese Gewissheit hilft dir dann wahrscheinlich auch, diesen wirklich extrem herausfordernden Ort für dich persönlich irgendwo dann auch als Wohlfühlort zu sehen, ne? Weil du weißt, du kannst da im Kleinen eben doch auch einen Unterschied machen.
Genau, das ist der Punkt.
Ja. Jetzt gibt's an den Sterbehäusern, Armhäusern von Mutter Teresa, hat's auch viel Kritik gegeben, ne? Dass genau. Zu wenig Hygiene gibt, keine gute medizinische Versorgung, dass zu viel missioniert wird. Wie erlebst du das vor Ort?
Also es gibt tatsächlich diese Geschichte, dass auch solche Erfahrungen gemacht worden sind. Und die Schwestern haben hieraus auch gelernt. Mhm. Also wir haben hier viele ausgebildete Ärztinnen und Krankenschwestern, die tatsächlich dann eben nicht einfach aus guter Intention heraus sich medizinisch um die Kranken kümmern, sondern einfach auch Erfahrung haben. Und die schauen vor allem nochmal genauer drauf, wie es medizinisch zugeht. Und mit Missionieren, das erlebe ich hier in dem Sinne nicht. Also das sind ja auch ganz viele Volunteers, also Freiwillige, die gar keine christliche, also sage ich mal, christlichen Background haben. Ja. Es ist total interessant, dass viele japanische junge Menschen hier unterwegs sind, die alle gar keinen christlichen Background haben, die teilweise auch gar keine Berührung mit dem katholischen oder überhaupt mit Christentum hatten. Mhm. Und für sie ist es aber ein Herzensanliegen, irgendwie diese Erfahrung zu machen und Menschen zu helfen. Und da sieht man einfach, dass es auch breiter aufgestellt ist als dann eben diese Erfahrung, die man sicherlich auch an einzelnen Orten, aber mit einzelnen Persönlichkeiten auch die Gemeinschaft gemacht hat. Ja.
Wie lange bleibst du jetzt noch in Kalkutta?
Am Dienstag fliege ich wieder zurück. Ja.
Und mit was für einem Gefühl verlässt du den Ort dann wieder? Ist es so Erleichterung und auch irgendwie Wehmut? Oder was herrscht dann für ein Gefühl vor?
Also Erleichterung ist es nicht. Ich bin sehr gerne hier. Ich fühle mich hier auch zu Hause, obwohl es nicht die Heimat meiner Familie ist. Aber es ist so ein Ort der Sehnsucht, wo ich weiß, wenn ich wieder mich darauf besinnen muss, was mein Leben ausmacht und was mich antreibt im Leben, dann gibt es eben diesen Ort, wo ich zurückkommen kann und nochmal auf die richtige Spur gesetzt werde. Und deswegen ist es immer so ein Ort der Sehnsucht und vielleicht ist auch ein bisschen Wehmut dabei, wenn ich wieder zurückkomme. Ja.
Regumi, dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit, eine restliche und dann auch wieder gutes Ankommen. Und danke, dass du uns von deinem Wohlfühlort erzählt hast.
Sehr gerne.
Regumi Thillainathan. Er ist katholischer Pfarrer und Mitglied der Corpus Christi-Bewegung. Wir haben über seinen persönlichen Wohlfühlort gesprochen. Er hilft gerade in den sozialen Einrichtungen und Sterbehäusern, die von Mutter Teresa gegründet worden sind. Und wir haben im Interview jetzt eigentlich immer Kalkutta gesagt. Eigentlich ist Kalkutta aber nicht mehr der aktuelle Name. 2001 ist die Stadt wieder in seinen ursprünglichen Namen umbenannt worden in Kalkotta.
Deutschlandfunk Nova.